Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, am Donnerstagabend. Heute hören wir den zweiten Teil von Helga Prenzels Lebensgeschichte. Im ersten Teil erzählte sie uns von der Flucht aus Breslau nach Westdeutschland und ihrer letztendlichen Ankunft in Bielefeld im Überblick. Heute gehen wir etwas mehr ins Detail. Wie hat die große Familie für 10 Monate bei Wind und Wetter in einem Pferdewagen überlebt? Wir hören von den findigen Aktivitäten des Vaters, die sicherlich teilweise gefährlich waren, auch nicht immer legal, aber sicherstellten, dass die 7-köpfige Familie den Krieg und die Flucht ohne Hunger überlebte. Schwarzmarkt, Schummel, geschickte Nutzung von Wegwerfprodukten bis zum illegalen Brauen von Alkohol. Und vielleicht am faszinierendsten sogar ist die Vermutung, dass ihr Vater Gustav auch in der Widerstandsbewegung aktiv war. Denn er arbeitete bei der Organisation TOT. Die Organisation TOT war eine paramilitärische Bautruppe im nationalsozialistischen Deutschland. Sie wurde als Bauorganisation für militärische Anlagen geschaffen, die sowohl in Deutschland als auch in den von deutschen Truppen besetzten Gebieten kriegswichtige Bauvorhaben durchführte. Und zu dieser Organisation gehörte Helga Prenzels Vater, was ihn wahrscheinlich, so vermutet sie heute, in Kontakt mit Widerstandsbewegungen brachte. Außerdem erzählt Helga Prenzel uns von ihrer Stiefmutter, die alle 5 Kinder annahm, und von ihrer leiblichen Mutter, die sie später kurz vor dem Mauerbau aus Jena herausholte, zu sich nach Bielefeld, denn dort wohnte die Familie. Als Teenager ging sie zunächst in der Nähe von Melle zur Schule. Als sie dann mit 17 ihren Mann kennenlernte und diesen mit 19 Jahren heiratete, zogen die beiden mit dem Rest der Familie nach Bielefeld. Ein Jahr später bekam sie ihr erstes Kind. Nach dem dritten Kind kauften sie sich dann eine kleine Wohnung, die allerdings nur ein Schlafzimmer hatte, denn die Wohnungsnot war im Nachkriegsdeutschland groß, wie wir alle wissen. So entschlossen sie sich dann, im Jahre 1958 nach Australien zu emigrieren. Nun aber zu unserem Interview mit Helga Prenzel.
Nochmal zurück auf den Trek. Wie habt ihr denn gegessen? Wo habt ihr denn das Essen hergekriegt?
Mein Vater, der hat das alles erledigt, ne?
Der muss ja ganz schön clever gewesen sein.
Er war clever gewesen. So, nun, you know, mein Vater, der war in Frankreich auch. Frankreich und in Polen war er gewesen. Und wie ich gesagt, er hat überall Freunde gehabt. Und manchmal wunderte ich mich, das war dann, wie ich erwachsen war, habe ich mich gewundert, ob er nicht in der Underground war. Der kam nach Haus, haben Urlaub gekriegt, er und ein Soldat, die haben sind mit einem Wagen, mit so einem whatever das war, sind die nach Haus gekommen. Und da sind sie überfallen worden von den, wie haben sie die genannt? Also vom Underground, wie heißen die?
Die Leute, die im Untergrund gearbeitet haben gegen die Nazis?
Ja. Die haben sie gecatcht und wollten sie an einen Baum stellen und erschießen, mein Vater. Und
weil die dachten, das wären Hitler-Soldaten.
Ja. Und wie er da stand am Baum, da kam auf einmal einer angerannt, hat geschrien, Gustav, Gustav. Das war ein Franzose, mein Vaters Name war Gustav, und hat ihn umarmt. Und dann haben sie losgelassen, er hat mit denen gesprochen und dann sind sie losgekommen. Und da dachte ich, das ist ein bisschen funny, normal. Tun sie das nicht,
wenn er die kannte.
So.
War der denn im Krieg in Frankreich auch? Oder
ja, das war alles im Krieg, in Frankreich und in Polen, je nachdem, wo sie ihn gebraucht haben.
Als Dachdecker?
Es ist nicht nur Dachdecker, die haben auch, er war auch mit Installation und Plumbing und all dieses.
Der war so eine Art Ingenieur?
Er war immer selbst employed. Ne?
Und die deutsche Wehrmacht, die hat ihn dann angestellt, sowas zu machen?
Ja, das vom Government aus. Ne?
Ah ja.
Ja, die haben diese Organisation TOT, das war so, wie sie sagen, eine Arbeiterpartei. Ne? Und die sind gekommen und haben ihn genommen für dafür.
Ah ja, ne? Das ist ja auch eigentlich ziemlich risikoreich dann für die Regierung gewesen, für die Nazis gewesen, Leute bis nach Frankreich und so zu schicken, die eigentlich gar nicht hinter ihnen standen?
Die hatten ihre Speis gehabt. Ich glaube, das war in Frankreich, wie sie ihn dann ins Concentration Camp gesteckt haben. Frankreich oder in Polen. Anyway, irgendjemand hat ihn gesehen, dass er das gemacht hat und da haben sie ihn da reingesteckt. Ne?
Ja.
Wir haben kaum wiedererkannt. Wir heimkamen, war so dünn und keiner, er hat immer schöne Wellen gehabt, dunkle Haare und dann Wellen immer. Und dann kam auch wieder nach Haus, hatte keine Haare gehabt, komplett abgeschäft gewesen. Naja, passiert.
Naja, Glück, dass er es überlebt hat.
Ja, ja.
Aber ich bewundere das ja, dass ihr Vater dann 10 Monate lang das geschafft hat, die Familie zu ernähren.
Ja.
Denn da muss man, hatte der Geld mit dabei oder...
Was wir hatten, meine Mutter, die hat alles so eingepackt, was sie mitnehmen konnte, ne, auf den Wagen gepackt. Sie hatte gute Wäsche gehabt und so. Aber das hat sie meistens in Exchange gegeben, also getauscht für Futter fürs Tier, fürs Pferd. Und mein Vater, er war ein Reli, wenn ich das so sehe, er war ein Schwindler gewesen. Er ging zur Regierung, zum Bürgermeister oder was, hat gesagt, wir haben ja Reisemarken, wie sie sagten, haben wir gekriegt. Wir haben unsere Reisemarken verloren. So hat er wieder neue gekriegt. So hatten wir immer zu essen gehabt. Und seine Raucherkarten, die hat er umgetauscht für Essen. Und was er geraucht hat, das war dann mein Bruder, der hat hinten auf dem Wagen Sitz gehabt, außerhalb vom Wagen. Und da hat er gesessen, mein 14-jähriger Bruder. Und wenn da eine Kippe irgendwo auf der Straße war, hat er gepfiffen, mein Vater. Und er ist dann abgesprungen und hat die Kippe aufgehoben. Und hat all die Kippen am Abend, haben sie die auseinander gemacht und die hat mein Vater geraucht. und seine Raucherkarte, die hat er so vergeben für Essen und Trinken und was wir brauchten. So, wir haben... An für sich, wir haben immer zu essen gehabt und immer zu trinken. Er hat immer alles organisiert. Und auch nach dem Krieg, wir haben immer zu essen gehabt, denn er hat dann angefangen, Töpfe und Schüsseln zu machen und mit Weißblech, die sind auf den, wie sagt man in Deutschland, auf den Dampf.
Auf der Müllkippe?
Ja.
Da hat er also altes Metall gesucht und daraus wieder was gebaut.
Von den Amerikanern. Die haben die großen Büchsen gehabt, wo sie Biscuit drin hatten, also Kekse drin hatten.
Ah.
Und die waren von außen waren die gestrichen in so einer beigen Farbe. Und die hat meine Mutter alle abgekratzt. Und davon hat er dann Schüsseln und Eimer und alles sowas zu den Bauern. Die konnten ja alle nichts kriegen dann. Ne? Und die hat er umgetauscht für Essen.
Clever.
So, wir hatten immer zu essen gehabt. Er hat alles das gemacht. Und was er dann auch noch gemacht hat, da hat sich sein Kessel gebaut oder zwei und einen mit Spirale drin. Und er hat mit Zucker hat er das angesetzt für Alkohol.
Destilliert hat er da was?
Ja. Und das hat er schon, eben im Krieg hat er das gemacht, wenn er zu Hause war. Und was dann immer schlimm war, war das ein Pole, der kam immer und hat sich da zum Alkohol weggeholt. Und der musste immer sein Polenzeichen abmachen, abtrennen, sonst wären, wenn sie den erwischt hätten, dann wären sie beide weggekommen. Ne?
Das verstehe ich nicht.
Die Pole, die hatten ein Zeichen hier an. Genau, die mussten
ihr
Zeichen.
Ach so, wie die Juden.
Genauso. Und wenn er kam, dann hat er ja das abgetrennt und kam zu uns hin. Und er hat Zucker gebracht und mein Vater hat ihm den Alkohol gegeben. Das war alles ein Tauschen. Ne? Und wenn er wieder gegangen ist abends, dann hat meine Mutter das schnell wieder angenäht, hat seinen Kragen hochgemacht und ist gegangen. Oh mein Gott, wenn die ihn erwischt hätten, wir wären alle im Concentration Camp gekommen. Und das, was unser Nachbar gesagt hat, wo wir noch in Breslau waren, da sagte immer zu meinem Vater, Gustav, wenn wir den Krieg gewinnen, dann kommt ihr alle dahin, wo ihr hingehört.
Ja. Aber er hat ihn nicht verpfiffen.
Na, hat nicht verpfiffen, I don't know why, und was, vielleicht hat er was auf dem Kerbholz gehabt, I don't know.
Wahrscheinlich hat Ihr Vater mit dem auch irgendeinen Handel getrieben.
Kann sein. Wir als Kinder, ich kann mich nur erinnern, dass er seinen Potter stehen hatte, und das war dann, der ging da so ein bisschen hoch und da war die Pipe drin. Und da muss das Zeug drin gewesen sein, whatever das war. Und das ging dann über eine andere Pipe in den anderen Pott. Und der hatte die Spirale drin, wo das gekühlt wurde. Und dann aus, der aus, dem aus dem kleinen Röhrchen, da kam dann der Alkohol.
Der tropfte dann da raus.
Der tropfte raus, ja. Und der, kam, der tropfte in ein Sieb und da war ein Filter drin, sodass das reiner Alkohol war. Und das erste bisschen hat er immer angebrannt. Hat gesehen, ob es rein Alkohol war. Und das hat er dann so vertauscht für Sachen, was wir gerade brauchten. So, wir waren 5 Kinder, aber er hat gut für uns gesorgt. Wir brauchten nicht hungern, ne?
War denn seine Familie oder die Familie von Ihrer Mutter schon länger in Breslau?
Mein Vater, der ist da geboren.
Ah ja.
Meine Eltern waren geschieden. Meine Mutter, die ist in Berlin geboren. Und wie sie dann auseinander waren. Und meine Stiefmutter, die war, ich weiß nicht, wie das Dorf hieß, sie war, kam von irgendeinem Dorf. Aber die haben keine Kinder mehr gehabt. Sie hat alle 5 Kinder übernommen.
Ah, ne. Das ist auch eine schön, ganz schöne Aufgabe, ne?
That's right, ja.
Wann haben die sich denn getrennt, Ihre Eltern?
Oh, ich war ungefähr 2 oder 3.
Und die Mutter, was hat Ihre Mutter gemacht?
Die war auch wieder verheiratet.
Ah ja.
Anderen, das war in Breslau. Aber so, ich meine, meine Mutter, meine Stiefmutter, sie war gut, aber... Es ist nicht so, als wenn du deine eigene Mutter hast. Ne, es vieles, especially als ein junges Mädel, du möchtest so vieles wissen und, ne, und meine Stiefmutter, sie war doch nicht so, weil sie keine eigenen Kinder hatte. Ne? Und vieles war im Tabu, wo wir nicht drüber sprechen konnten. Ne? Und es war nicht so gut.
Haben Sie Ihre Mutter denn dann noch gesehen, Ihre eigentliche Mutter?
Ja, ich weiß nie, was da vorgekommen ist. Wir haben nie drüber gesprochen, aber wir konnten unsere Mutter besuchen, aber nicht in ihrem Heim. Das war, da war ein Platz, wo wir hin konnten und da musste immer einer dabei sein. So, da muss irgendwas vorgefallen sein, ich weiß nie was. Wir haben nie rausgefunden.
Welches Heim?
I don't know, wo das war. Das war irgendwas... wo Leute hinkamen, die ihre Kinder sehen wollten.
Ach so, das war so richtig so organisiert.
Ja, ja. Muss wohl alles über Kort gegangen sein oder was, ich weiß nicht. Ich war eben zu klein damals, ne? Für mich war das alles noch. Denn ich war erst zu meinem Vater hingekommen und zu meiner Stiefmutter und die Jungs, ich hatte 4 Brüder, die sind alle in Heim gekommen. Die mussten im Heim bleiben, bis alles geregelt war. Und meine Eltern, die brauchten ja auch meine Stiefmutter, mein Vater, die mussten eine größere Wohnung haben. Ne? Und wie das alles geregelt war, dann sind die anderen auch dazugekommen, meine Brüder. Aber ich weiß nicht, was da vorgekommen ist. Aber dann hinterher, wo ich älter war, dann hat keiner was gesagt. Ich habe öfters meine Mutter besucht und sie war in Ostdeutschland, in, wie hieß das, Jena?
Ja, Jena, in Ostdeutschland.
Ja. Ah, ja, so, ich war zu ihr hingegangen, denn wie ich 15, 16 war, wie so junge Leute manchmal sind, ich habe mich nicht mehr richtig verstanden mit meiner Stiefmutter. Ich wollte zu meiner Mutter. So, ich bin dahin, ich war ein Jahr ungefähr da gewesen und ich habe mich nicht verstanden mit meinem Stiefvater.
Mit der Stiefmutter?
Na, mit,
oh, dann, mit dem Vater, mit dem Mann, den ihre Mutter dann geheiratet hat.
So, ich bin dann wieder zurück nach Haus, ja. Aber dann, ich bin dann, wo ich älter war, wie ich dann verheiratet war, habe ich meine Mutter nach dem Westen geholt, denn das war Ostdeutschland.
Vor der Mauer?
Ja, wo meine Mutter in Jena, ne, das ist in Thüringen, ja. Wo meine Mutter da gewohnt hat, dann habe ich sie rübergeholt nach dem Westen. Das war, bevor sie die Grenzen gesperrt haben.
Ja, Glück gehabt.
Die Grenzen gesperrt. Ja, und die wohnten dann auch in Bielefeld. Ne? So, dann haben wir uns öfters mal gesehen. Ja, und das war ganz gut. So, ich meine, man vergisst nicht die eigene Mutter. Ne? Das ist nun mal so. Ja.
So, ich, ja, und wo wir jetzt wieder ansetzen könnten, ist, ja. Sie haben sich dann in Bielefeld eingelebt, die ganze Familie war in Bielefeld, aha, und Sie waren dann so erstmal noch ein Teenager, ja. Sind Sie da wieder zur Schule gegangen?
Ich bin in, das war bei Melle in Düngdorf, es nannte sich, da bin ich zur Schule gegangen. Am Anfang waren ja die Schulen alle zu, ne? Ich bin 4 Jahre zur Schule in Breslau, dann bin ich in Schönbrunn ungefähr 2 Jahre. Kann das hinkommen? Nein, nicht ganz, es waren noch keine 2 Jahre. Jedenfalls die Schulen waren alle zu und wir sind ja dann geflüchtet und da waren ja sowieso keine Schulen mehr und wie wir zurückkamen, wie wir uns in Düngdorf eingesiedelt haben, musste ich ja zur Schule. Da haben sie Schule aufgemacht. Aber da war nur eine Klasse und da waren alle Kinder drin.
Ne? Alle Altersgruppen?
Alles Altersgruppen. Die haben da in Reihen gesessen und dann der eine hat das gelernt, der andere das, der andere das. So, ich hatte an für sich bloß 6 Jahre Schule. Und aber mein Vater sagt, du musst aus der 8. Klasse rauskommen. Ne, das war das, wie es damals war. 8. Klasse war dann das,
das letzte Schuljahr.
Schuljahr. Ja, in der Zeit ist mein Bruder aus Gefangenschaft, kam dann auch wieder zurück. Wir haben den auch wieder gefunden, mein ältester Bruder. Und er sagt, wir regeln das. Und ich musste dann sitzen. Die anderen waren draußen und haben gespielt. Ich musste sitzen und lernen. Ne, er hat mir dann alles gelernt. So bin ich von einer Klasse zur anderen gesprungen dann, ne, und bin erst im 8. Jahr Schule rausgekommen. So, ja, und dann, wenn ich habe meinen Mann da kennengelernt in Düngdorf und ich war da in so einer kleinen Gruppe, da haben wir gesungen, kleiner Chor war das, ne, da, und haben kleine Spiele gemacht und da habe ich, war seine Mutter drin und dadurch habe ich meinen Mann kennengelernt und das war, wie ich 17 war. Ja, und dann sind wir nach Bielefeld gezogen und er ist ja dann mitgekommen. Ne? Da war ich mit 18, habe ich mich verlobt, mit 19 habe ich geheiratet. Ja, und naja, wie es dann so ist, ein Jahr später habe ich dann ein Kind gekriegt. Das war nun mal in der Zeit so, ne? So, aber es war sehr schlecht mit Wohnung, ne? Mein Mann, der war immer gut mit allen, der hat dann einen Hühnerstall hat er uns ausgebaut und da haben wir gewohnt. Ne, hatte ich 2 Räume drin gehabt und ja, es war ganz gut. Und durch die Arbeit hatte er dann eine Wohnung gekriegt, die mussten wir uns kaufen. Ne, das, aber nur ein Schlafzimmer. Hm. Und ich hatte in der Zeit, daher hatte ich schon 3 Kinder.
Ne, alle in einem Schlafzimmer?
Alle in ein Schlafzimmer. Die Jungs, die haben in ein Schlafzimmer gelebt, also geschlafen. Und im Wohnzimmer haben wir geschlafen. Alles kombiniert. Die Schlafcouch da drin und der Schrank, da an den Seiten konnte man was hängen. In der Mitte war der Glasschrank. Alles kombiniert gewesen. Kleine Küche und kleines Badroom, das war alles, was wir hatten. Und da haben wir gesagt, wir gehen nach Australien.
Und welches Jahr war das jetzt?
Wo wir herkamen? Das war 1958.
In unserer Sendung Im Gespräch bei SBS Radio in deutscher Sprache mit mir, Trudi Latour, hörten wir heute den 2. Teil der Lebensgeschichte von Helga Prenzl, in dem wir mehr über die Flucht und die Vermeidung des Hungers hörten und die Tricks, die ihr Vater anwandte, um die Familie über Wasser zu halten, als auch über ihre Jahre als Teenager in der Nähe von Melle, wie sie ihren Mann kennenlernte und dann mit 19 schon heiratete und dann mit ihm zusammen und schon 3 Söhnen 1958 nach Australien auswanderte. Im dritten und letzten Teil werden wir dann hören, wie sie die Auswanderung organisiert haben, wie die Überfahrt auf dem Schiff war, wo sie schon viele deutsche Freunde getroffen haben, wie es in den Lagern für die Einwanderer auf der anderen Seite zuging und wie die Familie sich dann hier in Australien ein Zuhause geschaffen hat.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.